mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Es gibt ja so Sachen, die sind einfach unausrottbar. Mütter zum Beispiel, die auf Taschentücher spucken, um ihren Kindern dann Essensreste aus dem Gesicht abzuweichen. Genauso die Vorstellung, dass Jungs irgendwann in ihrem Leben mal Lokführer werden wollen oder vielleicht auch Feuerwehrmann. Eine gewisse Faszination fürs Tatütata scheint da immer mitzuschwingen, mit Blaulicht durch die Stadt zu rasen. Ich habe das Gefühl, dass solche Berufswunschunterstellungen oft mit den eigenen, mehr oder weniger verklärten Vorstellungen vom Dasein als Feuerwehrmann oder Rettungssanitäter zu tun haben, aber wenig mit der komplizierten Realität bei, wie heißt das so schön im Fachbegriff, Großschadenslagen. Deshalb schauen wir heute mal auf dieses hochkomplexe Feld. Ein bisschen akademisch schauen wir drauf und wir stellen Ihnen den zugehörigen Studiengang vor. Der heißt Rettungsingenieurwesen. Hier kommen erstmal die wichtigsten Informationen in unserem Faktencheck.
Worum geht's?
Der Studiengang Rettungsingenieurwesen setzt sich aus drei großen Fächergruppen zusammen. Den Ingenieurwissenschaften, also zum Beispiel Bautechnik, Mechanik oder Physik, außerdem den Wirtschaftswissenschaften und Aspekten, die sich speziell mit Rettungseinsätzen befassen, wie Strahlen- oder Brandschutz, aber auch Psychologie.
Wo kann ich das studieren?
Nur zwei Hochschulen bieten den Bachelorstudiengang an. Die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und die FH in Köln. In Köln ist auch das Masterstudium Rettungsingenieurwesen möglich.
Wie bewerbe ich mich?
Bei der jeweiligen Hochschule. In Hamburg beginnt das Studium im Sommer, in Köln im Winter. Entscheidend, ob man einen Studienplatz bekommt, ist die Abi-Note. An der FH zum Beispiel liegt der NC bei der Note 2,5. An beiden Hochschulen müssen die Bewerber vor Studienbeginn ein mehrwöchiges Praktikum nachweisen, zum Beispiel beim Technischen Hilfswerk oder der Feuerwehr.
Die wichtigsten Informationen zum Fach Rettungsingenieurwesen. Susanne Görg, die kennt solche Arbeit schon einige Zeit. Sie arbeitet seit vielen Jahren als Rettungssanitäterin in Köln. Aber irgendwann hat ihr das nicht mehr gereicht, immer nur zu Unfällen gerufen zu werden und dort eingesetzt zu werden. Dann hat sie sich an der Fachhochschule in Köln eingeschrieben für das Fach Rettungsingenieurwesen. Das macht sie jetzt schon eine ganze Weile und sie hat uns von ihren bisherigen Erfahrungen erzählt.
Ich heiße Susanne Görg, studiere Rettungsingenieurwesen im vierten Semester. Ich studiere Rettungsingenieurwesen, weil ich mich schon sehr lange mit dem Thema beschäftigt habe, also gerade mit dem Katastrophenschutz. Ich bin auch schon sehr lange im Roten Kreuz, war zwischendurch mal bei der Feuerwehr und hat sich das so angeboten. Ich habe eine Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin vorher gemacht und da auch ein Jahr gearbeitet. Also ich habe am Anfang gedacht, dass meine Ausbildung nichts mit dem Studium zu tun hätte, habe mich da aber dann doch ein bisschen geirrt, weil gerade so in den Grundlagen wie zum Beispiel Chemie hat es mir schon sehr viel gebracht. Oder auch jetzt gerade was so das den menschlichen Körper angeht, ist es schon von Vorteil, die Ausbildung voll gemacht zu haben. Also der Bachelor hat im ersten bis zum dritten Semester Grundlagenfächer, wie jetzt zum Beispiel Chemie, technische Mechanik, Konstruktionstechnik. Und ab dem vierten startet dann die Spezialisierung bis zum siebten Semester. Ich mache auf jeden Fall den Rettungsingenieur weiter. Also ich möchte eher so in die Gesundheitsschiene gehen, statt in den feuerwehrtechnischen Bereich. Vielen fällt am Anfang Mathe schwer oder auch Strömungslehre. Das sind eigentlich so die am kompliziertesten sind. Ja, es sind einfach Grundlagen, die man als Ingenieur haben muss. Viel Spaß macht jetzt zum Beispiel epidemiologische Gefahrenabwehr. Epidemiologische Gefahrenabwehr beschäftigt sich ja mit Epidemien, Pandemien, was für Auswirkungen das hat. Jetzt am Beispiel von der Vogelgrippe, wie es dazu kommt, was man dagegen tun kann, wie man damit umgeht. Oder auch am Anfang Chemie, also die Fächer so in die Richtung. Wir haben ja ganz viele verschiedene Sachen, auch Anlagen und Arbeitssicherheit, ist sehr interessant.
Mathematik, Strömungslehre und epidemiologische Gefahrenabwehr, Mann oh Mann. Susanne Görg über ihr Studium als angehende Rettungsingenieurin. Und Susanne und ihre Kommilitonen, die arbeiten später dann ja oft bei Feuerwehren, beim Technischen Hilfswerk oder Rettungsdiensten wie dem Roten Kreuz. Das ist gerade bei großen Katastrophen eine besondere Herausforderung, fachlich und psychisch, wenn es etwa um Zugunglücke geht, um Brände mit vielen Opfern oder auch um Ereignisse wie die Katastrophe bei der Duisburger Love Parade. In solchen Situationen ist es wichtig, dass nicht nur planlos gehandelt wird, sondern dass es eine gute Koordination gibt, damit sich die Retter zum Beispiel nicht auf den Füßen herumstehen, damit Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge frei bleiben oder dass eben auch im richtigen Moment die richtige zusätzliche Hilfe angefordert wird. Kommunikation, die ist bei Rettungseinsätzen das A und O, unglaublich wichtig. Und deshalb üben angehende Rettungsingenieure in Köln auch den Aufbau von Kommunikationsverbindungen. Martin Schütz hat sich so ein Seminar mal angeschaut.
So, warte mal, ist hier...
Ein bisschen ehrfürchtig schauen 7 Bachelorstudenten Sebastian Weiß zu, wie die wissenschaftliche Hilfskraft einen riesigen schwarzen Koffer unter einem Tisch hervorwuchtet. Dem 29-jährigen Sebastian Weiß geht der Koffer bis über das Knie. In der schwarzen Truhe könnten Piraten auch einen gigantischen Goldschatz wasserdicht verstauen. Aber der Rettungsingenieur Sebastian Weiß hat mit seinem Kollegen Carsten Roth den Koffer mit ganz anderen Utensilien befüllt.
Hier sehen wir jetzt eine Rundstrahlantenne und eine Richtfunkantenne. In jedem Koffer ist halt so ein standardisierter Aufbau halt drin enthalten und sind mehrere Lagen an Gerätschaften. Wir haben gesagt, okay, jede Zwischenstation soll natürlich miteinander kommunizieren können, autark. Und deswegen haben wir jetzt auch ein Voice-over-IP-Telefon eingebaut. Das Ganze läuft halt über ein drahtloses Netzwerksystem, IP-basiert. Ist super verstaut in diesen Koffern.
Die Studenten müssen heute mit Hilfe des Equipments eine Datenverbindung aufbauen. Wie bei einem richtigen Einsatz sollen sie sicherstellen, dass die Kommunikation funktioniert. Dazu müssen sie ein Netzwerk einrichten, dann die Antennen so aufbauen, dass sie miteinander verbunden sind und schließlich auf dem Dach der Fachhochschule eine ferngesteuerte Kamera installieren. Mit der schießen sie dann Fotos von Köln und senden sie ins Labor. Nicht irgendwelche Bilder, sondern 3 vorher festgelegte Motive. Den Dom, eine Brücke über den Rhein und eine riesige Sporthalle. Nachdem Sebastian Weiß das Material erklärt hat und der theoretische Aufbau klar ist, schickt er die 7 Studenten raus. Vor Ort sollen sie sich einen Überblick verschaffen und überlegen, an welchen Stellen auf dem Campus Antennen nötig sind und wo sie aufgebaut werden sollen.
Wenn wir jetzt hier einen hinstellen, mit Blickrichtung zum Balkon, dann eine oben drauf und eine im Labor, dann bräuchten wir 3 Stück, oder?
Wo wollt ihr im Labor? Also hier im Labor und oben.
Noch während die Studenten die richtige Distanz zwischen den Antennen diskutieren, legen die beiden Masterstudenten Sebastian Weiß und Carsten Roth im Labor die nötige Ausrüstung parat. Das Labor liegt im Erdgeschoss der Kölner FH. An der Tür steht ein Schild, Labor für Großschadensereignisse, kurz LFG. Der weiße Raum wird von Neonröhren beleuchtet. Plakate an den Wänden erklären Erste-Hilfe-Maßnahmen. An Stangen hängen klassische Laborkittel, aber auch Jacken und Helme, wie sie Feuerwehrleute im Einsatz tragen. Auch für ihre Studentengruppe legen die beiden einen Schutzhelm heraus. Der ist beim Aufbau der schweren Stative Pflicht. Nachdem das Konzept der Studenten kurz besprochen ist, gibt Carsten Roth das Material aus.
Dann werdet ihr 2 Stative oben brauchen. Am besten nehmt euch den Wagen, der da steht.
Nicht den Wagen?
Pack mal einfach mal einen Stativ runter.
Eine Kabeltrommel brauchen wir noch, ne?
Ja, eine Kabeltrommel. Nimm gerade die, die da steht.
Genau. Die Studenten teilen sich auf. Eine Gruppe baut eine Antenne auf dem Parkplatz vor dem Labor auf. Die restlichen 3 übernehmen den Aufbau von Antenne und Kamera auf dem Dach.
Genau, der untere.
Bevor die sensible Ausrüstung an den Strom angeschlossen wird, kontrolliert Carsten Roth nochmal, ob alles bei der Gruppe auf dem Parkplatz in Ordnung ist.
Das ist PoE-Kabel. Wo rein kommt das? Da steckt schon drin.
In Rot?
In Rot, genau.
Auch die beiden Versuchsleiter teilen sich jetzt auf. Während Sebastian Weiß auf dem Parkplatz die Arbeiten begleitet, zieht es Carsten Roth in die Höhe. Auf dem Dach hat sich Lennart Nolte den Kragen der Schutzjacke ziemlich hochgestellt, denn der Wind pfeift im 10. Stock dem Studenten kräftig um die Ohren. Lennart ist das aber egal.
Es ist halt meine Abwechslung vom ständigen Rumsitzen und Zuhören. Hier kann man mal praktisch Erfahrungen sammeln. Das hat schon was.
Auch hier kontrolliert Carsten Roth genau, ob der Aufbau von Antenne und Kamera richtig ist. Der Dreiertrupp auf dem Dach muss noch mal ein paar Schrauben verändern, damit alles passt.
Die Scheinwerferbrücke, also mal komplett aufschrauben bitte. Ich glaube nämlich, das kann noch ein bisschen weiter runterrutschen, so wie es aussieht.
Dann kann Lennart Nolte die Antenne per Hand ausrichten. Als Hilfe dient ihm ein Tonsignal.
Okay, wieder zurück. Nee, noch ein bisschen. Nee, nach rechts wieder. Probier mal, dass wieder ein Dauerton kommt. Okay.
Ja.
Sehr gut.
Auch die Gruppe auf dem Parkplatz ist schon fertig und meldet sich auf dem Dach.
Rangsteige noch ein bisschen hochgehen. Aber jetzt klingt das Telefon. Ja?
Ja, wir haben auch schon ausgerichtet.
Weil alles funktioniert, kann die Gruppe vom Parkplatz jetzt die Fotos machen. Dafür müssen sie an einen Rechner im Labor. Von dort aus können sie die Kamera steuern. Zeit für Lennart und die anderen beiden Studenten, die Aussicht über Köln zu genießen und über den Sinn solcher Versuche nachzudenken.
Ja, man kriegt ganz guten Einblick in die praktischen Züge des Studiums und vor allem kann man sich auch entscheiden, wo man vielleicht später mal in welche Spalte man sein Berufsleben starten möchte.
Da sieht sich Lennart eher beim Hochwasserschutz als über den Dächern Kölns. Aber bevor er den Kampf gegen die Fluten aufnehmen darf, muss er erstmal die Ausrüstung wieder in den riesigen Koffer verstauen. Für heute ist Schluss mit der praktischen Übung. Zwar ist sie nicht ganz wie in der Realität, aber trotzdem gut geeignet, um die künftigen Rettungsingenieure auf kommende Blaulichteinsätze vorzubereiten, findet Sebastian Weiß.
Vom Einsatzszenario hat man keine lauten Geräusche, wir haben genügend Zeit, um das vorher zu planen, das ganze Netz und so. Aber für den ersten Ansatz oder so ist das natürlich für die Studierenden ja sehr ideal und dann später im Einsatz das dann auch halt aktiv umsetzen zu können.
Martin Schütz über den Studienalltag für angehende Rettungsingenieure. Wirtschaftsbosse, die tun es, gestandene Forscherinnen und Forscher und natürlich auch jede Menge Politikerinnen und Politiker abschreiben, kopieren, plagiieren. Man kann fast den Eindruck bekommen, als sei das Übernehmen fremder Texte mittlerweile so eine Art Volkssport geworden. Moralische Erörterungen dazu enden dann ja oft mit dem Hinweis, dass man gerade den jungen Leuten beibringen müsse, wie wichtig es doch ist, nicht auf Copy und Paste zu setzen, sondern stattdessen die Urheber übernommener Ideen auch ehrlich zu benennen. Wie viel pfuschen eigentlich Studenten? Soziologen der Uni Leipzig, die wollten für eine Studie wissen, wie es denn mit der Ehrlichkeit beim akademischen Nachwuchs aussieht. Sie haben Studentinnen und Studenten deshalb gefragt, ob sie schon mal an der Uni fremde Texte als eigenes Gedankengut ausgegeben haben, bei Hausarbeiten oder Examensklausuren zum Beispiel. Und die Leipziger Forscher haben uns mit den Ergebnissen dieser Untersuchung einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Fast ein Viertel der Studenten, genauer 22%, haben in dieser Untersuchung gestanden, schon mal unehrlich mit fremden Texten umgegangen zu sein. Ivar Krumpal ist Soziologe an der Uni Leipzig und einer der Autoren dieser Studie. Und ich habe ihn gefragt, ein Viertel der Studenten plagiieren. Ist das denn wirklich so schlimm, Herr Krumpal?
Ja, schlimm ist eine Bewertung. Also wir haben erstmal halt versucht, das abzuschätzen. Erstmal, das Ziel war jetzt nicht eine Wertung, sondern erstmal überhaupt eine valide Schätzung zu bekommen dessen, wie viel plagiieren. Es hat uns schon überrascht, weil als diese Gutenberg-Affäre war, haben sich ja diverse Experten zu Wort gemeldet und haben gesagt, es sei ein Einzelfall und sei gar nicht so häufig verbreitet, weil eben auch die offizielle Statistik, die die entdeckten Fälle ausweist, naja, tatsächlich nicht so hoch ist. Ja, aber gemäß unserer Studie scheint es doch ein ordentliches Dunkelfeld zu geben. Also 22% eben haben schon mal zugegeben, dass sie zumindest mal eine Textpassage reinkopiert haben in die eigene Arbeit, ohne das zu zitieren sauber. Naja, und dann haben wir noch eine andere Gruppe eben entdeckt. 1,6% haben zugegeben, dass sie schon mal vollständig plagiert haben oder ihre Arbeit haben schreiben lassen durch einen Ghostwriter.
Wie repräsentativ sind denn die Zahlen, die Sie da erhoben haben?
Ja, das war jetzt eine Studie, die wir durchgeführt haben an der Uni Leipzig, wie Sie schon sagten, ETH Zürich haben wir auch noch erhoben und in München an der LMU. Und es waren circa 400, also über 400 Studenten.
Aber das sind ja renommierte Hochschulen alles, keine Feldwald- und Wiesenunis.
Ja, ja, das hat uns doch auch überrascht, ja.
Kann man denn denken, dass es da möglicherweise noch eine Dunkelziffer gibt, die Sie nicht erhoben haben? Das ist ja sicher mal ein Problem, die Studierenden in solchen Umfragen zu ehrlichen Aussagen zu kriegen.
Ja, wir haben auch verschiedene Methoden eben erprobt. Also wir haben das Problem bei unangenehmen Fragen. Also gerade zu Plagiaten, das hat ja Konsequenzen, wenn man sowas zugeben würde. Also wir haben auch Techniken angewendet, wo den Befragten noch mehr Anonymität zugestanden wurde. Und tatsächlich kam auch raus, dass die Selbstauskünfte sozusagen sozial unerwünschter wurden, je anonymer die Befragungsbedingungen waren.
Also auf Deutsch heißt das, wenn jemand viel gefuscht hat, der gibt das leichter zu, wenn ihm klar ist, das bleibt anonym?
Genau. Wenn man jetzt direkt gefragt wird, antwortet man sozial erwünscht und ebenso, wie man mit den sozialen Normen und die Vorschriften der Uni das eben einfordern. Also wenn man eben dem Befragten die Möglichkeit gibt, anonymen konsequenzenlos eben zu antworten, dann kommen ganz andere Befunde raus.
Könnte es auch sein, dass das ins Gegenteil umschlägt, dass da jemand zum Angeber wird, der dann so tut, als sei er ein Outlaw und habe schon mal plagiiert?
Ja, auszuschließen kann man das nicht. Also wir haben natürlich jetzt angenommen, dass wir jetzt keine Provokation haben. Also die theoretische Erwartung wäre, dass es eben eine sozial unerwünschte Verhaltensweise ist, die Leute deswegen das unterberichten und untertreiben oder verleugnen. Natürlich gibt es die andere Erklärung, dass man provozieren möchte, aber wir halten das nicht für besonders plausibel.
Können Sie etwas sagen zur Ursache? Ist zum Beispiel die Digitalisierung, also Sie haben das ja eben gesagt, da wird was kopiert, in der Regel ja wahrscheinlich aus dem Internet. Ist die Digitalisierung der wissenschaftlichen Arbeit so ein Punkt, der das einfach befördert?
Ja, es ist sicher ein Anreiz. Ich denke, früher, als man noch in die Bibliothek gehen musste und sich die gedruckten Bände halt rausholen musste aus den Regalen, war das sicher schwieriger zu plagiieren. Man musste das immerhin dann durchlesen, aufschreiben, irgendwie kompilieren. Und heute geht man einfach ins Internet, googelt ein bisschen und schon findet man Millionen von Dokumenten. Ich denke, das ist einfach wesentlich einfacher, ja.
Welche Rolle spielt denn der Druck, unter dem die Studierenden stehen, gerade nach Bachelor und Master?
Ja, hat sich natürlich auch erhöht. Also früher bei den Diplomstudiengängen und Magisterstudiengängen war es ja häufig so, dass ja die relevanten Noten erst am Ende gegeben wurden bei den Abschlussprüfungen. Und jetzt beim Bachelor- und Masterstudiengängen ist es ja so, dass ja man schon von Anfang an halt gute Leistungen bringen muss, weil die Benotung eben studienbegleitend verläuft und man eben von Anfang an, dass alles relevant ist, auch für die Endnote. Und man hat eben dann schon einen Anreiz, sich vielleicht einen unfairen Vorteil zu verschaffen.
Welche Fächer, welche Studierenden aus welchen Fachgruppen sind denn besonders anfällig für Plagiate?
Also wir haben keine signifikanten Differenzen entdeckt zwischen den Fachgruppen. Also der stärkste Faktor war tatsächlich die Befragungsmethode. Also auch zwischen den Unis haben wir keine Differenzen gefunden und auch zwischen den Fächern nicht. Also es scheint tatsächlich überall verbreitet zu sein.
Wenn man die Zahlen, die Sie herausgefunden haben, hochrechnet, Sie haben das ja gemacht mal, dann heißt das, dass an einer Uni, an der jährlich 5000 Abschlussarbeiten gefertigt werden, das ist ja gar nicht so selten, dass eine Uni das zusammenbekommt, dass man dann davon ausgehen muss, dass in diesen Abschlussarbeiten daneben auch noch 1100 Arbeiten etwa mit zum Teil plagiierten Passagen gearbeitet wird und dass es mindestens 50 vollständige Plagiate gibt an dieser Hochschule pro Jahr. Das ist ja schon eine enorme Zahl. Was kann man denn da tun?
Also es gibt natürlich zwei Möglichkeiten. Einerseits, man führt halt stichprobenartige Kontrollen durch. Also natürlich, vollständige Kontrollen gehen nicht, weil man möchte ja keinen Orwellschen Kontrollapparat installieren. Es sind ja auch viele Leute, die eben ehrlich sind und intrinsisch motiviert sind. Deswegen würde ich plädieren für stichprobenartige Kontrollen, wo man eben Teil der Hausarbeiten oder eine Stichprobe eben einscannt, also mit dieser Software kontrolliert. Wenn aber Plagiate entdeckt werden, dann sollte man schon hart bestrafen. Also bei Teilplagiaten wäre eine angemessene Reaktion, dass eben eine 5 gegeben wird und das ganze Ding nochmal geschrieben werden muss. Und bei einem gravierenden Vollplagiat oder wenn das wiederholt vorkommt, bis hin zur Exmatrikulation.
Aber vielleicht kann man ja etwas tun, um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Repression kann ja eigentlich nur das letzte Mittel sein. Was könnte man denn im Vorfeld tun, um den Menschen einfach eine ganz andere Einstellung zum Plagiieren zu vermitteln, um denen klarzumachen, das geht so nicht, das ist nicht rechtens?
Ja, also wichtig ist in jedem Fach eine Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten, wo eben die zentralen Normen des Wissenschaftssystems vermittelt werden. Beispielsweise eben Fairness und auch eben das Leistungsprinzip, das besonders talentierte Studenten belohnt. Und eben auch ein Zitierknigge, wo halt klare Regeln sind, dass es verboten ist, naja, fremdes Gedankengut als was Eigenes auszugeben.
Aber da muss noch was passieren an den Unis, oder?
Die Richtlinien bestehen ja schon und es gibt ja auch teilweise Einführungen ins wissenschaftliche Arbeiten. Das Ganze müsste halt eben noch konsequenter betrieben werden.
Ivar Krumpay war das, Soziologe aus Leipzig, im D-Radio Wissen Interview über plagiierende Studenten und was man dagegen tun kann. Herzlichen Dank. D-Radio Wissen, mein Studium. Heute kümmern wir uns ja um die Rettungsingenieure in unserem Schwerpunkt. Das Fach, das hat es ganz schön in sich. Wir haben das eben schon gehört. Studenten müssen Studieninhalte aus, ja, im Grunde drei Fachbereichen pauken. Einmal die Ingenieurwissenschaften, dann wirtschaftswissenschaftliches Wissen ist angesagt und schließlich noch die rettungsspezifischen Fächer, also zum Beispiel die Taktik von Einsätzen oder auch Psychologie. Professor Alex Lechleutner ist Leiter des Instituts für Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr an der Fachhochschule in Köln. Und er ist gleichzeitig auch Leiter des Instituts für Notfallmedizin der Kölner Berufsfeuerwehr, also ein Mann, der Theorie und Praxis in seiner Arbeit immer wieder verzahnt. Er bildet angehende Rettungsingenieure an der Fachhochschule in Köln aus. Und meine Kollegin Ingrid Zimmer, die hat ihn gefragt, was macht ein Rettungsingenieur eigentlich konkret bei einem großen Einsatz, Herr Lechleutner?
Einsätze werden ja im Rettungsdienst, insbesondere wenn sie größer sind oder bei der Feuerwehr, mit mehreren Fahrzeugen durchgeführt. Und mit wachsender Größe eines solchen Einsatzes braucht es eines Einsatzleiters, der diese Einsätze koordiniert, der sie überwacht, der sie aufs Ziel hinführt sozusagen und der natürlich die Verantwortung trägt.
Und wenn da, ich da kurz einhaken darf, ja. Zum Beispiel hat ja jetzt die Erde gebebt in Italien. Da werden Sie auch hingerufen als Rettungsingenieur?
Wenn der Rettungsingenieur eine Position in einer derartigen Organisation, die dorthin gerufen wird, bekleidet, dann hat er dort Aufgaben, zum Beispiel bei der Suche nach Verschütteten, zum Beispiel bei der Organisation des technischen Gerätes, zum Beispiel bei der Logistik. Wir haben auch ein Modul Logistik im Studiengang, also im Bachelorstudiengang, sodass sie auch für solche Einsätze gut vorbereitet sind.
Also der Studiengang heißt Rettungsingenieurwesen. Was hat denn das Ingenieurwesen mit Rettungsmaßnahmen zu tun?
Also wenn Sie mit bloßen Händen etwas machen alleine, dann werden Sie schnell feststellen, dass Sie an Ihre persönlichen Grenzen kommen. Mhm. Sie brauchen, um sich zu verständigen, Technik, nämlich Kommunikation. Sie brauchen Rettungsgeräte. Sie brauchen im Rettungsdienst Behandlungsgeräte. Sie brauchen Transportgeräte, also Transportmittel und so weiter. Und diese Technik wird immer komplizierter und komplexer. Und deswegen ist es sinnvoll, wenn ein Ingenieur, der speziell dafür ausgebildet ist, sich auch um den technischen Bereich und natürlich auch um den dazugehörigen organisatorischen Bereich kümmert.
Ist das ein Job für harte Kerle?
Es ist ein Job für Leute, die sehr viel Übersicht haben, die technisches Verständnis haben, die viel mit, also die in einem multifunktionalen und multiprofessionellen Umfeld gerne arbeiten und im Team arbeiten.
Also muss man in jedem Chaos noch einen klaren Kopf bewahren.
Genau, das sind die richtigen Leute.
Wenn wir jetzt auf den Studiengang zurückkommen, wie ist so die Gewichtung zwischen den Fächern? Also zum Beispiel zwischen Ingenieurwesen und diesen Rettungsmaßnahmen, die man erlernt.
Also die beispielsweise beim Bachelor ist es so, dass die einen sozusagen die ersten Semester, die ersten 3 bis 4 Semester haben die fast überwiegend Ingenieurswissenschaften. Also das heißt Naturwissenschaften, Mathematik, Physik, Elektrotechnik, Bauingenieurwesen und so weiter. Das heißt also, Sie lernen ingenieurmäßig, sie werden ingenieurmäßig ausgebildet, lernen ingenieurmäßig zu denken und dann kommen sukzessive die entsprechenden Zusatzfächer dazu, wie Einsatztaktik, epidemiologische Gefahrenlagen, Biomedizintechnik, Rettungsfahrzeugtechnik und so weiter, sodass sie dann in diesem Bereich immer mehr fachlich reinwachsen.
Wer unterrichtet denn? Sind das dann Ärzte, die kommen oder reine Ingenieurprofessoren?
Also die ersten Semester, die werden überwiegend von den Ingenieuren der Fachhochschule abgedeckt. Und dann kommen eben Spezialisten hinzu, zum Beispiel ich bin Arzt, ein anderer ist Jurist, wieder ein anderer ist Feuerwehrchef und so weiter. Das heißt, das geht dann in die Breite sozusagen, sodass dort Fachleute auch aus den jeweiligen Fachgebieten, in denen später die Ingenieure tätig sind, auch den Unterricht sozusagen dafür machen.
Das ist ja ein großes Spektrum, was der Rettungsingenieur alles können muss. Ist das unter den Ingenieuren die eierlegende Wollmilchsau?
Nein, es ist, wenn Sie zum Beispiel sehen, die Umweltingenieure oder Ingenieure für regenerative Technologien oder sowas, sie stellen immer mehr fest, dass das Wissen zunimmt und dass dann eben sowohl spezialisierte Fächer dafür notwendig sind, als eben auch Zusatzfächer, um diese Aufgaben bewältigen zu können. Und deswegen sehen wir nahezu in allen Fachbereichen, übrigens auch in der Medizin, splittern sich die Facharztgruppen immer mehr auf und so weiter. Das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass wir immer mehr Fachwissen sozusagen bewältigen müssen. Und dadurch entsteht eine entsprechende Spezialisierung, insbesondere wenn der Bereich Rettungswesen, Feuerwehr, Gefahrenabwehr sozusagen wie in den letzten Jahren, also der gesamte Sicherheitsbereich, fachlich sich mit riesen 7 Meilenstiefeln sozusagen weiterentwickelt.
Entwickelt er sich auch weiter durch aktuelle Gegebenheiten, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, nach dem 11. September, durch große Erdbeben oder so? Wie verändern Sie den Studiengang dadurch?
Also es ist so, dass wie in allen Bereichen besondere Ereignisse sehr starke Impulse auslösen. Also dass zum Beispiel dann Forschungsgruppen sich darauf spezialisieren und sagen, oh, da sind vielleicht Sachen nicht so gut gelaufen, was brauchen wir da an Technologie, was brauchen wir dort an Forschung? Und dann entstehen dort neue sozusagen Wissensinhalte, neue Technologien, neue Geräte, Geräte und so weiter. Und wir beobachten die natürlich sehr genau und versuchen alles, was neu ist und was sich bewährt hat und was eben durch entsprechende wissenschaftliche Untersuchungen hinzugekommen ist, auch in den Studiengang zu integrieren, wie übrigens in jedem anderen Fach auch.
Braucht man denn gewisse Vorkenntnisse? Also sollte man vorher vielleicht zum Beispiel Rettungssanitäter gewesen sein?
Also wir haben von Anbeginn haben wir eine interessante Mischung. Wir haben etwa die Hälfte sind Berufserfahrene, die kommen aus dem Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst oder sonst woher. Und wir haben die andere Hälfte Anfänger, also die nach dem Abitur kommen. Mhm. Teilweise aus der Freiwilligen Feuerwehr oder so, oder ähnlichen Organisationen, aber auch teilweise einfach nur, weil sie sich für dieses Feld interessieren. Und da wir den Unterricht und die Vorlesungen und Seminare sehr stark teambezogen organisieren, mit modernen Lehrformen sozusagen, stellt man fest, dass sowohl die Leute, die kurz nach dem Abitur voll im Lernen drin sind und diejenigen, die schon jahrelang Berufserfahrung haben, vielleicht mit dem Lernen sich ein bisschen schwer tun, aber mehr Erfahrungen haben, dass die sich ideal ergänzen. Und deswegen finden wir das genau eine gute Mischung sozusagen aus Abiturienten und Berufserfahrenen.
Was würden Sie einem Interessenten sagen, warum er Rettungsingenieur werden soll?
Wenn er technisch interessiert ist und sich in dem Bereich Gefahrenabwehr, wenn er sich für diese Aufgaben insgesamt, sowohl im Bereich Rettungsdienst Feuerwehr, als auch im Bereich Vorbeugung sozusagen interessiert, dann wäre das jemand, der da sicher gut aufgehoben ist. Ich frage auch immer die Absolventen, ob sie das nochmal studieren würden. Und bisher haben nach dem Bachelor und nach dem Master alle gesagt, sie würden es nochmal machen.
Und wie sind die Berufsaussichten?
Die Berufsaussichten sind gut. In der Zwischenzeit ist der Bedarf unendlich gestiegen. Und zwar nicht nur im Bereich der Rettungsdienste und Feuerwehren, sondern vor allen Dingen auch in der Industrie, weil dort immer mehr Vorgaben für Sicherheit, für Notfallvorplanung und so weiter entstanden sind. Und dafür braucht man auch diese Spezialisten.
Und über diese Berufsaussichten, da reden wir gleich noch weiter. Alex Lechleutner war das, Professor an der Fachhochschule Köln, über Ausbildung und Aufgaben von Rettungsingenieuren hier im D-Radio Wissen Interview. Die Berufsaussichten für Rettungsingenieure sind super, hat Alex Lechleutner eben gesagt. Aber was machen die Rettungsingenieure nach ihrem Studium ganz konkret? Wohin führt ihr Berufsweg und wer sind potenzielle Arbeitgeber auch in der Industrie? Und natürlich die entscheidende Frage, wie viel lässt sich hier verdienen? Die Antworten gibt's in unserem Berufsfaktencheck.
Welche sind die Hauptarbeitsfelder?
Christian Remakli, Versuchs- und Entwicklungsingenieur bei dem Institut für angewandte Brandschutzforschung Rostock.
Der Vorteil an diesem Studiengang ist erstmal, dass es ein Ingenieurstudiengang ist. Das heißt, es wird erstmal sehr viel abgedeckt mit diesem Studiengang. Und natürlich ist der Brandschutz liegt sehr nah. Es gibt aber genauso auch sehr viele große Firmen, sei es in der chemischen Industrie oder in der metallverarbeitenden Industrie, wo einfach mittlerweile Sicherheitskonzepte erstellt werden, wo dieser Studiengang wirklich darauf vorbereitet. Das heißt, sei es eure Arbeitssicherheit, Weiterbildungen machen zur Fachkraft für Arbeitssicherheit etc. Das heißt, es ist ein sehr, sehr großer Markt, wo man eigentlich starten kann.
Was kann ich verdienen?
Christian Remakli.
Die Direkteinsteiger-Bachelor, die liegen so zwischen 35.000 bis 43.000 Euro Jahresgehalt. Natürlich der Master dementsprechend dann höher, was wiederum der Bachelor mit der Berufserfahrung, weil er früher anfängt, wieder ausgleicht. Das heißt, es wird nachher in dieser Branche nach Leistung bezahlt und dementsprechend ist das Gehalt dann auch ausgehandelt.
Wie sind die Perspektiven?
Christian Remakli.
Ich finde, dieser Beruf hat schon sehr viel Perspektive, da der Bereich Sicherheit, Brandschutz und Sicherheitskonzepte sehr im Kommen ist und auch die großen Firmen sehr daran interessiert sind, in dieser Branche neue Leute zu haben mit neuen Ideen.
Stefan Neuhoff, Direktor der Kölner Berufsfeuerwehr und Dozent am Institut für Rettungsingenieurwesen an der FH Köln.
Ich glaube, die Perspektiven sind gut. Wir haben insgesamt, werden wir demografisch gesehen, einen Mangel an Bewerbern bei den Feuerwehren haben. Ingenieure sind ohnehin Mangelware, sind gefragt. Und die Rettungsingenieure mit ihrer schon mehr auf die Feuerwehren und die Hilfsstation ausrichteten Ausbildung, ich denke, sie werden alle bald einen Arbeitsplatz finden. Meines Erachtens hält das die nächsten Jahre an. Weil diese Entwicklung der Demografie, die ist sehr langfristig. Und ich gehe davon aus, dass man also für die nächsten 10 Jahre wirklich gute Perspektiven hat. Weiter kann man ohnehin schauen.
Beste Berufsaussichten also, und zwar für den gesamten Bereich Sicherheit, Rettung, Katastrophenvorsorge und Katastrophenschutz. Helfer mit technischem Wissen werden gebraucht, zum Beispiel dann, wenn Unglücksfälle passieren. Und wenn es Schadens- oder Unglücksfälle gibt, dann sind oft auch die Mitarbeiter des technischen Hilfswerks mit vor Ort. In der Regel sind sie Ehrenamtler und gerade deshalb ist es wichtig, dass Einzelne den Überblick behalten und wissen, wie man solche Einsätze, je größer sie sind, desto komplizierter, wie man diese Einsätze organisiert und leitet. Einer, der das macht, ist Paul Müller-Lindloff. Er ist 34 Jahre alt, heißt von der Berufsbezeichnung her Referent Einsatz beim Landesverband des THW in Nordrhein-Westfalen. Und sein Arbeitsplatz ist ein Büro in Heiligenhaus. Andreas Lange hat ihn dort besucht.
Der Tag geht früh los bei Paul Müller-Lindloff. Zwischen 7 und 8 sitzt er im Büro, aber dafür bleibt er nicht so lange, weil er viel unterwegs ist. Einsatz, Ausbildung und Ausstattung. Für diese Bereiche ist er zuständig beim Landesverband Nordrhein-Westfalen des Technischen Hilfswerks. Und das bedeutet, dass er regelmäßig in die 127 Ortsverbände muss, die es in Nordrhein-Westfalen gibt. Dort hält er Kontakt zu den Ehrenamtlichen oder bietet Schulungen an, wie zum Beispiel im Moment zu der Umstellung vom analogen auf digitalen Funk.
Also die Kommunikation am Einsatzort wird durch die Einführung des Digitalfunks revolutioniert. Ein Beispiel sei hier genannt, als dass die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk aktuell im analogen Funkbereich keine eigene Funkkanäle zur Verfügung hat. Aber in Zukunft werden wir sage und schreibe über 1500 eigene Kanäle zur Verfügung haben.
Und wer die 1500 eigenen Kanäle befunkt, dafür ist Paul Müller-Lindloff auch zuständig. Denn das THW hat Nachwuchssorgen. Zu Zeiten der Wehrpflicht galt eine Mitarbeit beim Bevölkerungsschutz als Ersatzdienst. Jetzt liegt dieses Sicherheitsnetz fast komplett in ehrenamtlichen Händen.
Und dadurch ist es außerordentlich wichtig, auf die Belange des Ehrenamtes einzugehen und auch versuchen, Ideen aus dem Ehrenamt zu sammeln und dann auch umzusetzen, weil letztendlich kommen diese Ideen dem gesamten THW dann noch zugute.
LIAS, das war so eine Idee.
Das heißt, luftgestütztes Informations- und Aufklärungssystem. bedeutet, dass wir im THW sogenannte Oktokopter einsetzen.
Was so eine Art ferngesteuerter Hubschrauber ist.
Wo wir in der Lage sind, an Schadensstellen Luftbildaufnahmen und Wärmebildaufnahmen aus einer Höhe von bis zu 150 Metern zu machen.
Bevor es heute in die Ortsverbände geht, verschafft sich Paul Müller-Lindlauf aber einen Überblick über aktuelle Einsätze.
Müller-Lindlauf, guten Tag, Herr Nienhaus, grüße Sie. Kurze Frage zur Einsatzlage in Emmerich. Gibt es dort Neuigkeiten?
Gerade telefoniert er mit Emmerich. Dort hat es einen Stromausfall gegeben und das THW organisiert die Notstromversorgung.
Okay, ungefähre Einsatzdauer noch bis 16 Uhr. Ich bedanke mich, bis später. Tschüss.
Ein Stromausfall in Emmerich, so etwas kann Paul Müller-Lindlauf telefonisch regeln. Aber natürlich reden wir hier von Bevölkerungsschutz und von möglichen Katastrophenfällen, bei denen es nicht mit einem Telefonat getan ist, sondern ein ganzer Stab von Helfern das Vorgehen organisiert. Und dafür gibt es beim THW einen eigenen Stabsraum.
Also bei größeren Einsatzlagen ist dieser Raum mit circa 15 Personen besetzt. Geführt wird diese Stabstruktur durch den Leiter des Stabes. Das ist unter anderem auch eine Funktion, die ich im Fall des Falles selber wahrnehme. Wir haben in Kürze, sprich Ende April, eine bundesweite Stabsrahmenübung. Szenario Erdbeben im Ausland. Die Lage ist mir bekannt. Meinen Kolleginnen und Kollegen habe ich natürlich noch nicht informiert von der Lage, weil wir natürlich den Übungscharakter, den Realismus auch aufrechterhalten möchten.
Ein Leiter, Meldezentrale, Pressezentrale, Magnetwände, Landkarten und natürlich jede Menge IT, sodass sich der Stab jederzeit ein Bild über die Einsatzlage machen kann. Vom Stabsraum bis zum blauen LKW im Ortsverband muss das ganze Sicherheitsnetz rund um die Uhr verfügbar sein, immer bereit, sofort auszurücken.
Wir sind ständig Standby, aber letztendlich, wenn wir dann sehen, wenn dann die Mechanismen funktionieren, die wir jahrelang trainiert haben, dann ist das die Erfüllung.
Andreas Lange über den Katastrophenmanager Paul Müller-Lindlauf vom THW. Mein Kollege Martin Schütz, der hat ja diese Woche die Rettungsingenieure hier auf die Radiowissen vorgestellt, ist damit zum Rettungsingenieur-Spezialisten geworden gewissermaßen. Und das war für uns natürlich Grund genug, ihn nochmal nach den wichtigsten Punkten dieses Studiums zu fragen. Malle Schaum wollte deshalb wissen, wenn man sich für dieses Fach entscheidet, Rettungsingenieurwesen, was studiert man dann eigentlich genau, Herr Schütz?
Rettungsingenieure, das ist ein Ingenieurstudiengang. Das heißt, die ersten 3-4 Semester liegt der Schwerpunkt dann auch wirklich auf den Ingenieurswissenschaften, also Elektrotechnik oder Bauingenieurwesen. Und dann natürlich auch diesen rettungsspezifischen Studienaspekten wie Psychologie, Medizin, Führung von Rettungskräften im Einsatz. Und dann gibt's auch noch einen Teilbereich in BWL.
Warum braucht man BWL, wenn man Rettungsingenieur sein möchte?
Weil viele Rettungsingenieure später auch in Verwaltungen oder bei der Feuerwehr unterkommen. Und dann sind immer wieder auch Fragen rund um die Budgetplanung natürlich wichtig. Wichtig und relevant, wenn es darum geht, Rettungsfahrzeuge oder anderes Gerät anzuschaffen. Und da schadet es dann eben auch nicht, Grundlagen in Betriebswirtschaft zu haben.
Generell ist es ja ein ziemlich praxisnaher Studiengang. Du hast selber für uns diverse Reportagen gemacht in dieser Woche schon. Und du hast auch Studenten bei einem Versuch begleitet, wo sie ein Funknetz aufbauen sollten, damit die Kommunikation am Einsatzort eben reibungslos funktioniert. Hast du noch andere Versuche von Studenten mitbekommen, was die da so üben?
Ja, also bei der Fachhochschule in Köln, bei der ich diesen Versuch begleitet habe, da ist der nächste Versuch jetzt im Plan. Mit der Berufsfeuerwehr. Und zwar will man da einen Einsatz simulieren und da bekommt jeder Retter und jedes simulierte Opfer einen Sender mit angebracht. Genauso das Gerät auch. Man will einfach gucken, wie bewegen sich Retter im Einsatz. Das kennt jeder Fußballfan so ein bisschen von den Übertragungen, dass man später sieht, wo ist eigentlich Schweinsteiger auf dem Feld hin und her gelaufen. Also man erstellt Bewegungsdiagramme. Genau das soll da auch passieren, um einfach zu schauen, wie bewegen sich Retter, wie wird Opfern geholfen, wird denen richtig geholfen. Gibt es vielleicht auch Bereiche in einem Katastrophengebiet, die überhaupt nicht von Rettern abgedeckt werden und wie kann man das dann in Zukunft einfach besser machen?
Jetzt gibt's den Studiengang erst seit 2002. Warum genau. Erst seitdem?
Ja, das immer mit so einem ganz konkreten Anlass in Verbindung zu bringen, das ist ja nicht immer leicht, aber so einer der Wegpunkte ist das Zugunglück von Eschede 1998. Da ist gab's ein riesiges ICE-Unglück und in der Folge hat man sich halt einfach überlegt, wie kann man bei Großunfällen und solchen Katastrophen die Hilfe und die Rettung vor Ort am besten koordinieren. Selbst wenn ausreichend Retter vor Ort sind, dann ist nicht immer garantiert, dass das reibungslos abläuft, weil einfach ganz unterschiedliche Institutionen ganz, ganz plötzlich miteinander zusammenarbeiten müssen. Also eine freiwillige Feuerwehr und eine Berufsfeuerwehr muss zusammenarbeiten, das Technische Hilfsdienst, Rettungsdienste wie das Rote Kreuz und so weiter, die Polizei auch. Also wer auch immer da arbeitet, da ist es absolut nötig, dass Experten im Vorfeld schon mal einen Rettungsplan erstellt haben und das dann eben auch vor Ort koordinieren können.
Also hat sich quasi bei den Rettungsdiensten, zum Beispiel bei der Feuerwehr, dieser Dienst in den letzten Jahren seit 2002 auch massiv verändert?
Das kann man sagen, ja. Eigentlich massiv sogar. Und dann ist zu diesen klassischen Rettungseinsätzen noch ein neues Phänomen dazugekommen. Und mittlerweile ist das auch fester Bestandteil im Alltag von Feuerwehren und Rettungskräften. Das sind die Großveranstaltungen, sagt Stefan Neuhoff, Chef der Kölner Berufsfeuerwehr.
Ist also wirklich eine Veränderung in der Feuerwehrszene, dass wir zu diesen Großveranstaltungen Stellung nehmen müssen bei den Genehmigungsverfahren, dass wir Einsatzplanung betreiben müssen. Das erfordert auch zusätzliches Fachwissen gegenüber früher.
Ja, und das Fachwissen sollen dann eben in Zukunft die Rettungsingenieure immer mehr liefern. Als Faustregel für eine Großveranstaltung gilt, 5000 Menschen müssen zeitgleich an einem Ort sein und die Sicherheit muss eben der Veranstalter gewährleisten und garantieren. Also Fragen beantworten, wie sind Rettungswege vorhanden? Auch Weihnachtsmärkten ist dann auch eine Frage, können diese Buden brennen und wenn ja, gibt es einen Rettungsweg, damit die Feuerwehr dahin kann. In der Regel ist dann die Feuerwehr schon im Vorfeld mit Gutachten und Expertisen an den Genehmigungen beteiligt.
Ist denn die Feuerwehr jetzt wiederum auch nachher einer der Hauptarbeitgeber für die ausgebildeten Rettungsingenieure?
Ganz klar ist das erstmal so die erste Anlaufstelle für viele. Es gibt allerdings einen Unterschied. Feuerwehr ist nicht gleich Feuerwehr in Deutschland. Es gibt so eine Art, naja, nicht Nord-Süd-Gefälle kann man nicht sagen, aber in Süddeutschland sind die Feuerwehren eher klassischerweise noch so für die Brandbekämpfung zuständig. Und je weiter es nach Norden geht, umso mehr sind die auch im Rettungsdienst beteiligt. Das hängt also ganz davon ab, wo man sich bewirbt, auch was man dann für ein Jobprofil später antrifft bei den Feuerwehren.
Was für Jobs neben der Feuerwehr gibt's noch für die angehenden Rettungsingenieure?
Ja, ganz klassisch natürlich diese anderen Hilfsorganisationen, das THW, zum Beispiel das Rote Kreuz. Und dann die Großveranstaltungen, die haben wir schon mal kurz angesprochen. Die schaffen auch immer neue Jobs. Es gibt immer mehr Gutachterbüros, die Brandschutzgutachten erstellen oder Sicherheitskonzepte für diese Großveranstaltung entwickeln. Und das ist ein ganz neuer Gutachtermarkt, der da entstanden ist.
Was ist mit Wirtschaft, mit Industrie? Gibt es da Jobs, Einsatzmöglichkeiten?
Auf jeden Fall. In der Industrie gibt es auch einen steigenden Bedarf. Viele Unternehmen, gerade die sehr energieintensiv produzieren müssen, die schauen immer mehr nach, wie sie sich Krisen und Katastrophen sicher in der Zukunft aufstellen können. Das ist ja besonders dann relevant, wenn Energie ausfällt. Dann muss man gucken, welche Konsequenzen hat das für den Produktionsablauf und wie kann man das abfedern oder gar überbrücken.
Du meinst mit Katastrophen jetzt Umweltkatastrophen? Oder?
Zum Beispiel, also sowas wie einen Orkan Lothar oder Kyrill, in deren Folge kann die Stromversorgung schon mal länger zusammenbrechen. Und dann ist eben auch die Frage, wie kann ich das eben absichern über Aggregate oder sonst was. Und dann gibt es natürlich noch in anderen Bereichen den Bedarf nach Rettungsingenieuren als Experten bei Versicherungen. Gerade wo Katastrophen sind, müssen auch Versicherungen Expertisen erstellen. Und dann natürlich auch die Frage, wie kann ich meine Mitarbeiter besser schulen in Bereichen von Sicherheit? Und da ist eben auch nochmal ein Bereich dann.
Ich kann mir vorstellen, dass man vor allem starke Nerven mitbringen muss, wenn man wirklich nachher mal als Rettungsingenieur arbeiten möchte, so Einsätze plant und organisiert. Noch was anderes, was dabei sein muss, wenn man den Job bestehen möchte?
Naja, wie bei vielen Ingenieurstudiengängen, Zahlen sollten einen nicht abschrecken und dann kommt man da auch ganz gut durch.
Martin Schütz über den Studiengang Rettungsingenieurwesen. Eine Sache, die kennen wir in diesem Zusammenhang natürlich alle oder sollten sie einigermaßen kennen, zumindest dann, wenn wir einen Führerschein haben, nämlich den Erste-Hilfe-Kurs. Das ist ja quasi der Einstieg ins Rettungsingenieurwesen für Arme. Mund-zu-Mund-Beatmung, so heißt das, wird da gelernt. Herzmassage oder eben auch stabile Seitenlage, das sind ja so die Begriffe, die bei den meisten vielleicht hängen geblieben sind. Eigentlich wird empfohlen, den Kurs alle 2 Jahre zu wiederholen, aber die meisten machen das nicht und man verlernt schnell wieder. Unserer D-Radio-Wissen-Reporterin Vanessa Dähn ging es ähnlich und deshalb hat sie für uns nochmal einen Kurs beim Deutschen Roten Kreuz besucht und lernte Sachen kennen, die es früher noch gar nicht gab, als sie einen Führerschein gemacht hat. Den Defibrillator zum Beispiel.
Achtung, Patienten nicht berühren. Herzrhythmus wird ausgewertet. Bereit, Schock wird vorbereitet. Achtung, jetzt darf niemand den Patienten berühren. Blinkende Taste drücken. Schock wurde abgegeben. 30 Herzmassagen und 2 Beatmungen abwechselnd durchführen.
Und das machen Sie jetzt wieder 2 Minuten weiter. Und automatisch nach 2 Minuten wird dann wieder eine Analyse durchgeführt und Sie bekommen wieder den entsprechenden Hinweis, dass Sie eben halt auch den Menschen nicht berühren sollen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Baldur Böhnke leitet den Erste-Hilfe-Kurs des Deutschen Roten Kreuzes in Wuppertal.
Alle 20 Teilnehmer konzentrieren sich gespannt auf ihn und das kleine Gerät, dessen Funktion er gerade erklärt. Es handelt sich um einen sogenannten Defibrillator, einen Schockgeber, der Kammerflimmern oder Kammerflattern beenden kann. Seit einigen Jahren gibt es Defibrillatoren immer öfter in öffentlichen Gebäuden, damit im Notfall auch Laien zu Lebensrettern werden können. Dazu sollten sie allerdings in der Lage sein, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen, denn das Gerät gibt dem Herzen nur den elektrischen Impuls.
Schock wurde abgegeben. 30 Herzmassagen und 2 Beatmungen abwechselnd durchführen.
Ist das der Fall, dass der Mensch dann wieder atmet, das Herz wieder schlägt, dann legen Sie den Menschen in die stabile Seitenlage und warten dann entsprechend auf den Rettungsdienst.
Nach diesem gedanklichen Lebensretter-Szenario geht es sofort weiter mit der nächsten potenziellen Unfallsituation. Eine stark blutende Wunde soll versorgt werden. Baldur Böhnke zeigt, wie es geht.
Für einen Druckverband, den Sie natürlich jetzt auch üben werden, braucht man 2 Verbandpäckchen. Ein Verbandpäckchen packen Sie aus und das andere lassen Sie eingepackt. Denn das zweite brauchen wir als sogenanntes Druckpolster, damit die Gefäße eben halt auch komprimiert werden. Nehmen wir mal an, hier blutet es jetzt. Da kommt die Wundauflage drauf.
In kaum einer Minute hat Baldur Böhnke den Patienten erfolgreich verarztet.
Zum Schluss lassen Sie sich von dem Röllekern hier was über, legen das Stück hier so rum und nehmen das, was jetzt hier doppelt ist, als ein Stück und verknoten das dann. Und wie bei jedem Verband müssen Sie beobachten, die Hände und die Fingernägel. Denn wenn die jetzt bläulich werden, und er sollte also sagen, oh, das tut aber weh, dann ist das zu fest.
Sagt's und überlässt den Kursteilnehmern das Feld zum Üben.
Das nimmst du als eins. Ja. Dann machst du jetzt einen Knoten.
Ach so. Ja, habe ich. Ja, jetzt muss ich es aber selber können. Also nochmal ab.
Auch Knoten will gelernt sein. Und zwar genauso wie Verbrennungen und Verätzungen behandeln oder einem verunglückten Motorradfahrer den Helm abnehmen. Ein Erste-Hilfe-Kurs sollte eigentlich jeder in regelmäßigen Abständen wiederholen, damit er im Notfall andere versorgen kann, bis die professionellen Retter vor Ort sind.
Vanessa Dähn über ihren Erste-Hilfe-Wiederholungskurs. Helm abnehmen, das ist ja ein Streitpunkt. Egal, wenn man fragt, der eine sagt so, der andere so. Darf man nicht. Und damit Sie genau das wissen, sollten Sie vielleicht tatsächlich auch mal so eine Wiederholung machen. Das war mein Studium für heute. Das Rettungsingenieurwesen haben wir Ihnen vorgestellt als Studiengang. Und wenn Sie die Sendung nachhören wollen oder einzelne Links und Informationen suchen, gibt's natürlich alles wie immer im Netz ganz einfach bei uns auf www.deradiowissen.de. Nächste Woche dann ein neues Fach, ein neuer Studiengang. Forstwissenschaft steht dann bei uns im Fokus. Mehr dazu jeden Tag ab 13.30 Uhr hier auf D-Radio Wissen. Armin Himmelrath hier im Studio. Ihnen allen noch ein schönes Restwochenende mit viel Sonne und möglichst ohne kleine oder gar große Unfälle.